Die Politik beruft sich ja in Wertediskussionen gerne auf das Christentum. Da ist oft genug die Rede von christlichem Menschenbild, von christlichen Traditionen. Und das bei weitem nicht nur in der Union. In der Präambel des Grundgesetzes steht es dabei noch recht konfessionsoffen, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Nur welcher Gott? Mag Deutschland christlich geprägt sein, aber wie ist es mit Europa? Was ist mit den Millionen von Muslimen, die hier leben? Und was ist mit der Türkei, die anstrebt, Teil Europas zu werden? Die Identität Europas und der Islam, so war eine Gesprächsrunde in Berlin überschrieben, in der hiesigen Akademie der Wissenschaften. Geleitet wurde der Abend von dem Kirchenhistoriker und Präsidenten der Humboldt-Universität Christoph Markschies. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Herr Markschies, die Identität Europas und der Islam, also der Historiker Michael Burgolte war dabei, Christian Mayer und Heinz Schilling haben mit Ihnen diskutiert. Konnten Sie sich eigentlich darauf einigen, inwieweit der Islam zur Identität Europas dazugehört?
Das war sehr interessant. Wir hatten einen Historiker, das war Herr Burgolte, der sagte, Historiker haben zur Bestimmung der gegenwärtigen Identität Europas gar nichts beizutragen. Sie untersuchen nur die historischen Identitäten Europas und können überhaupt keine durchlaufende Identität Europas beschreiben. Dagegen der Althistoriker Christian Mayer aus München, der hat schon sehr deutlich gesagt, wir müssen, so wie die gegenwärtige Lage ist, uns um die Identität Europas bemühen und in Annäherung und Auseinandersetzung mit dem Islam uns auch stärker auf die griechisch-römischen und christlichen Traditionen besinnen. Also sie hatten sozusagen beide Positionen.
Griechisch-römische und christliche Traditionen, heißt das dann auch eine Position gegen den Islam?
Nein, ganz gewiss nicht. Also alle drei Historiker, die auf dem Podium saßen, sind ganz gewiss nicht anti-islamisch eingestellt oder Gegner des Islam in so einem schlichten Sinne. Sondern wir waren uns eigentlich alle auf dem Podium darüber einig, das hat der frühere Kulturstaatsminister Nida Rümelin aus dem Publikum noch einmal sehr pointiert formuliert, der Islam ist auf der einen Seite durch die ganze Geschichte hindurch immer das Andere, das Fremde, der Feind gelegentlich und gleichzeitig das Nahe. Etwa, wenn Sie daran denken, die Texte des Aristoteles, die ursprünglich griechisch waren, sind in einer arabischen Übersetzung uns überkommen. Und sie sind natürlich nicht nur reiner Aristoteles, sondern sie sind auch viel arabische Philosophie. Und insofern ist der Islam immer das Nahe und gleichzeitig das ganz andere. Und dass das so ist und dass das etwas Gutes ist und für die Ausbildung von verschiedenen Identitäten Europas eine ganz große Bedeutung hat. Darüber waren wir uns vollkommen einig.
Es gilt ja, wenn man zum Beispiel die Geschichte Spaniens sich anschaut, gerade im Süden Spaniens gibt es ja noch viele Spuren muslimischer Kultur. Es gilt ja oft, dass der Islam lange Zeit toleranter war als das Christentum in Europa.
Darüber haben wir auf dem Podium auch ausführlich gesprochen. Herr Burgolte, der Mittelalterhistoriker der Humboldt-Universität, hat gesagt, man muss bei der Vorstellung, das war dort tolerant, ein bisschen vorsichtig sein, denn bei Toleranz stellen wir uns alle vor, etwa unser heutiges Verfassungssystem, in dem mit Ausnahme von verfassungsfeindlichen Tendenzen sehr viel toleriert wird. So ist das dort natürlich nicht gewesen. Aber in der Tat, man wird sagen müssen, auch Herr Schilling hat dafür schöne Beispiele genommen, dass etwa im Blick auf die Duldung von Protestanten verschiedene muslimische Fürsten sehr viel toleranter in Anführungsstrichen waren als die katholischen Obrigkeiten im 16. Jahrhundert. Also man kann im Blick auf die Toleranz nicht von dem Islam, aber von einzelnen islamischen Staatswesen oder Herrschaften durchaus etwas lernen.
Und hat sich das im Laufe der Jahrhunderte geändert?
Na, insofern geändert, als manche ursprünglich sehr tolerante, da ist ja Südspanien ein Beispiel, tolerant, wie gesagt, immer in Anführungsstrichen, weniger tolerant wurden und umgekehrt weniger tolerante Dinge, wie zum Beispiel, was weiß ich was, Italien, toleranter geworden sind. Aber es gibt, glaube ich, nicht irgendeine enge Verbindung, das hat auch niemand auf dem Podium gesagt, der Monotheismus an und für sich ist intolerant oder ähnliches. Nein, es gibt toleranten Monotheismus und weniger toleranten Monotheismus.
Aber ist man sich denn einig geworden, ob denn nun der Islam tatsächlich zu Europa dazugehört? Ich meine, wenn man es von der heutigen Position aus sieht, wird, glaube ich, von den meisten Europäern der Islam als etwas Fremdes wahrgenommen. Angefangen von der Diskussion über die Türkei in der EU, ja oder nein, bis hin zu Diskussionen in Deutschland, zum Beispiel in Köln, der Moscheenstreit.
Herr Schilling hat wunderschön erzählt, wie in Amsterdam es einen Grabstein eines muslimischen Gesandten gibt, also eines Gesandten des Osmanischen Reiches, der in Amsterdam agiert und an dem die damaligen niederländischen Generalstaaten interessiert waren. Die wollten gern in Handelsbeziehungen kommen. Also wir waren uns auf dem Podium vollkommen einig, es gilt beides. Der Islam gehört unmittelbar zu Europa, zur Identität Europas. Er prägt auch Identität. Das Beispiel Aristoteles habe ich schon genannt. Vieles andere könnte man auch noch nennen, wenn Sie in Schwetzingen den Landschaftspark angucken, da steht eine Moschee drin. Oder es gibt hier bei Berlin einen muslimischen Friedhof, weil Teile der Armee aus muslimischen Soldaten bestanden. Also der Islam prägt einerseits die Identität Europas und auf der anderen Seite ist er das Fremde und gelegentlich auch das Feindliche. Sie beschreiben das nur richtig, wenn Sie nicht in den Fehler fallen und sagen, der Islam ist etwas ganz anderes und er hat mit der Identität Europas nichts zu tun.
Christoph Marx, schließt noch eine abschließende Frage. Ihre heutige Tagung heute Abend war ja in dem Sinne keine ganz normale Veranstaltung, sondern eine Art öffentliche Sitzung der, wie heißt es so schön, geisteswissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften in Berlin und Brandenburg. Das ist sozusagen die geisteswissenschaftliche Sektion dieser Akademie mit knapp 20 Mitgliedern, 350 Menschen waren da. Ist das für Sie auch eine Art Offensive der Geisteswissenschaftler zu sagen, wir wollen raus aus den sagen wir mal, kleinen Seelen oder kleinen Orten der Universitäten und Akademien und Diskussionen öffentlicher führen?
Ganz gewiss. Wir haben ja jetzt das Jahr der Geisteswissenschaften und da wollten wir in dem ganzen Jahr dokumentieren, und das werden wir auch, wenn der 31.12. gekommen ist und das Jahr vorbei ist, dass Geisteswissenschaften etwas sind, was faszinieren kann, was orientieren kann, was gelegentlich auch ärgert und vielleicht sogar gelegentlich abstößt. Aber wenn sie mit viel Geld vom Steuerzahler finanziert werden, gehört es sich auch gelegentlich und inzwischen immer häufiger dem Steuerzahler deutlich zu machen, dass es ganz, ganz spannend ist. Die Menschen haben viel gelacht und waren, glaube ich, gut unterhalten und haben auch manches gelernt. Es war nicht unsere erste öffentliche Sitzung. Wir werden das immer wieder einmal machen, denn gerade wenn Wissenschaftler untereinander auch ein bisschen streiten und disputieren, ist es für Zuhörer ungeheuer interessant, denn dann kriegen sie Positionen und gleichzeitig Möglichkeiten, es ganz anders zu sehen.
Christoph Markschies, der Kirchenhistoriker und Präsident der Humboldt-Universität Berlin, nach einer Diskussionsrunde über die Identität Europas und den Islam. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Markschies.